Hallo Winnie.
Hallo Esmeralda.
Ja, wir sind hier in Hannover im Einleriedenpark und ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen oder vielleicht kannst du auch so erzählen. Wir sprechen über Rassismus und zwar, weil die aktuelle Situation das natürlich verlangt, dass man sich auch damit beschäftigt und dass das nicht nur eine einzige Gelegenheit dafür gibt, sondern dass das täglich irgendwie weitergeht mit dem Kampf, diesen Rassismus zu besiegen. Wie stellst du dir das vor persönlich, sagen wir mal? Ist das irgendwie möglich, dass man das weiterhin führt, also dieses Momentum jetzt weiterführt? Wie könnten wir das machen?
Ja, dann erstmal vielen Dank, dass ich hier an dem Interview teilnehmen kann, hier im schönen Hannover, hier im Park. Ja, das ist eine spannende Frage. Erstmal muss man begreifen, dass jetzt der Vorfall mit George Floyd am 25. Mai hat uns alle weltweit sehr erschüttert, vor allem die Art und Weise, wie er umgekommen ist. Aber das ist ja nicht der einzige rassistische Vorfall und es ist auch nicht so, dass es erst seit dem Zeitpunkt Rassismus gegenüber schwarzen Menschen gibt. Rassismus ist über 500 Jahre alt, ist entstanden in der Kolonialzeit mit der Entdeckung Amerikas und die Ausbeutung von Staaten im globalen Süden und auch in den Amerikas. Quasi zu dem Zeitpunkt hat Rassismus schon begonnen und die sogenannte Rassenlehre, die Rassifizierung, die willkürlichen Kategorien, die gezogen wurden, wo man dann sagt, okay, gewisse Menschen sind mehr wert als andere und die weniger wert sind als andere, jetzt im Vergleich schwarze Menschen, im Vergleich zu europäischen weißen Menschen, wurden aufgrund dessen ausgebeutet und umgebracht und es wurden sehr viele Genozide verursacht. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so, aber man muss trotzdem, wenn man Rassismus beenden möchte, jetzt auch im Falle von Deutschland, muss man sich auch mit Kolonialgeschichte auseinandersetzen und mit dem transatlantischen Sklavenhandel und begreifen, dass diese Mechanismen immer noch in der Gesellschaft quasi vorhanden sind, sozusagen.
Da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die jetzt so langsam in Deutschland in bestimmten Kreisen losgeht. Also die fängt jetzt gerade an. Wir haben vor allen Dingen in Berlin und aber auch hier in Hannover eine Bewegung, Decolonize Hannover. Und das finde ich sehr wichtig, sehr spannend, dass diese Diskussion jetzt endlich losgehen. Ja. Ja, das hat lange genug gedauert. Ja.
Ja.
Es gibt aber immer noch so Widerstände. Mhm. Und ich weiß, dass du bist ja bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
Mhm.
Kannst du bestimmte Forderungen benennen, die die schwarze Community an die Mehrheitsgesellschaft stellt?
Ja, also den ersten Punkt habe ich auch schon gesagt, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Also ich denke jetzt an das M-Straßenfest in Berlin, wo auch gefordert werden, die Umbenennung von Straßennamen, Racial Profiling aufdecken oder quasi das zu kritisieren, auch die Polizeiarbeit in der hingegen zu reformieren, auch darauf hinzuweisen, dass es auch leider da rechtskonservative oder rechte Gesinnungen gibt, dass es sich da was ändert. Wir haben jetzt auch Glück, weil sich ja jetzt in Berlin das LAG, also es ist ja das Landesdiskriminierungsgesetz, das ist ja schon mal ein Versuch, also ein positives, was heißt ein Versuch, ein positives Beispiel darüber, weil wir auch immer sagen, okay, wir reden jetzt über Rassismus, wir wissen, dass es seit der Kolonialgeschichte gibt, aber es muss ja auch, es müssen auch Leute oder Behörden auch dafür sanktioniert werden. Deswegen wäre der nächste Schritt, dass es dazu auch Gesetze gibt, dass sich auch die Politik da mehr mit auseinandersetzt. Und ich denke, dass dann von allen Ebenen, sei es der Zivilgesellschaft, der schwarzen Zivilgesellschaft, aber auch die weiße Mehrheitsgesellschaft, Politik und weitere Institutionen quasi zusammen gegen Rassismus oder rassistischen Mechanismen was tun können, und dass man das immer nicht nur quasi Leuten, die Rassismuserfahrungen jeden Tag macht, denen überlässt, dass sie sich jetzt drum kümmern sollen, dass es keinen Rassismus mehr gibt.
Ja, also du siehst es auch so, dass es also ein systemisches Problem ist, also dass die Strukturen geändert werden müssen und ja, aufgearbeitet werden müssen.
Ja, und das fängt auch vor allem Bildung einfach auch nochmal, Rassismus, kritisches Denken lernen, Schulbüchern, die sind in Schulbüchern, wie werden da People of Color oder schwarze Menschen abgebildet? Das macht ja auch schon sehr früh was mit jetzt weißen Kids, aber auch mit den Kids, die schwarz sind oder People of Color sind, die da natürlich auch ein negatives Bild ihrer Identität bekommen. Oder wenn man sich auch immer noch ansieht, dass viele schwarze Menschen in Deutschland eher im Entertainment-Bereich sind, Musik, Sport, was ich jetzt auch nicht schlecht reden möchte, aber dadurch entstehen ja auch so rassistische Stereotypisierungen. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, die dann auch nochmal geändert werden müssen.
Mhm. Also das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Was hältst du denn von dem Anstoß, dass man das R-Wort, also Rasse, aus dem Grundgesetz nimmt? Wie soll das gehen? Gibt es da schon irgendwie ein Ersatzwort für, damit also dieser Kampf um die Gleichberechtigung nicht verloren geht?
Ja, es ist halt eigentlich, seit ich denken kann, ist mir das immer übel aufgestoßen. Also wenn ich in der Schulzeit, wenn wir uns das Grundgesetz angeschaut haben und dann dieses R-Wort schon einem da vor Augen, dass man das schon gesehen hat, das ist mir immer sehr übel aufgestoßen, weil es gibt halt eine Rasse, das ist der Mensch, und es gibt keine Unterteilungen. Und ich finde, wenn dieses Wort da bleibt, merkt man auch, dass es auch wieder ein Erbe von dem Kolonialismus ist, weil ich ja schon zu Anfang gesagt habe, dass ja im Kolonialismus willkürliche Linien und Kategorien und Menschen in Anführungszeichen in Rassen eingeteilt wurde, um quasi Ausbeutung und so weiter sofort zu rechtfertigen, ja, weil die andere Rasse ist mehr wert als die andere. Und wenn das halt auch noch im Grundgesetz steht, macht das auch gar keinen Sinn, wenn man auch sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, und dann redet man hier von Rasse und dabei sind wir quasi ein Tribe sozusagen, und das widerspiegelt es einfach nicht. Und ich finde das ist auch nicht passend. Genau, es sind jetzt auch, glaube ich, von den Grünen oder von der Linkspartei auch sehr viele Ideen dazu gekommen, welches Wort man dazu, welches Äquivalent man dazu nutzen kann. Ja, ich glaube, es wird jetzt von Ethnizität gesprochen, Identitäten. Ich finde, man kann es ja auch weglassen, also muss man da jetzt ein anderes Wort zu finden. Ja, der Innenminister Seehofer hat ja auch gesagt, dass es wie eine lange Tradition hat, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es einfach nicht zeitgemäß und es muss auch einfach weg. Sozusagen. Ja.
Und andererseits ist das schon so verinnerlicht,
ja,
dass selbst schwarze Menschen oder von anderen Ländern, People of Color, also auch Schwierigkeiten haben, dieses zu entlernen. Es ist jetzt an der Zeit, also wir befinden uns gerade, sagen wir mal, am Anfang von einem Entlernungsprozess.
Ja.
Und da ist meiner Meinung nach noch sehr viel zu tun. Also jetzt erst kommen sehr viele Dinge an die Oberfläche, also neue Wahrheiten werden geschrieben. Also und die müssen wir alle neu lernen, sozusagen erstmal. Und deshalb, ich frage mich oft, ne, das wird wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten gar nicht möglich sein, diesen ganzen Berg von Arbeit zu bewältigen, der noch vor uns liegt. Aber es ist trotzdem notwendig, dass man dranbleibt.
Ja.
Ja, damit unsere Urenkel oder was davon profitieren können. Ja.
Mhm.
Und ich bin sehr glücklich, dass ich das noch erleben darf. Also ich kämpfe auch schon mein Leben lang in dieser Bewegung Antirassismus. Überall, wo ich mich befinde. Ich bin sehr glücklich, dass ich immer noch mitmischen kann. Ne?
Ja, ja.
Ja.
Ja, genau, wobei jetzt mit den Ereignissen, seit vor 2 Wochen war ja die Demonstration hier in Hannover, es waren ja auch überwältigt, sehr viele Leute waren da, ich glaube, was, 8.000 Leute?
Ja, ich glaube, mehr sogar noch.
Ja, also es ist, ich bin noch nicht so lange in Hannover, ich weiß halt nicht, wie es mit anderen Demonstrationen ist, wie viele Leute dahin kommen, aber ich kann mir vorstellen, wäre das jetzt nicht mit Corona, dass vielleicht noch mehr Leute gekommen wären. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber jetzt, auch was die Demo halt auch ausgelöst hat, ist, dass es halt in Deutschland zum ersten Mal nicht von Fremdenfeindlichkeit, sondern von Rassismus gesprochen wird. Das ist jetzt auch, glaube ich, so langsam auch mal angekommen ist, dass Menschen, die nicht weiß sind in Deutschland, strukturellen Rassismus erfahren. Das ist jetzt irgendwie auch medial, wird das ja auch immer irgendwie aufgegriffen. Was auf der anderen Seite auch ganz gut ist, da einfach mal da aufzuzeigen, in welchen Bereichen das vorkommt. Ich war ja auch auf der Demonstration in Hannover und ich habe mir auch die Redebeiträge angehört und die waren natürlich in verschiedener Art und Weise. Einige haben Gedichte vorgetragen, einige haben klassische Redebeiträge und Rede gehalten, Hip-Hop, Gesang.
Ja, du hast ja auch gesprochen, das war sehr emotional und wir sind alle sehr glücklich, dass du, dass dein Beitrag auch so gut angekommen ist. Ich glaube, dass Hannover noch öfter solche Veranstaltungen braucht.
Das auf jeden Fall, aber mir ist, was ich noch sagen wollte, ist auch jetzt meiner Rede, wenn ich jetzt von mir spreche, dass der Inhalt doch gleich war. Dass alle von ihren Rassismuserfahrungen, ihren Erlebnissen, ich habe das auch versucht kollektiv zu beschreiben, dass sich das einfach ähnelt. Mhm. Und dass man die gleichen Erfahrungen leider machen muss, wenn man in einer weißen Mehrheitsgesellschaft lebt. Und ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden. Aber ich finde, auf der anderen Seite muss man sich auch, ne, People of Color, schwarze Menschen, auch meines Erachtens auch mal eine Pause gönnen, weil auch immer wieder davon zu reden, kann befreiend sein, kann aber einen nochmal fertig machen, wenn man sich dann überlegt, was einem schon alles so passiert ist oder aktuell auch passiert. Das ist trotzdem nicht der Lösungsansatz.
Ja, das ist retraumatisiert. Es retraumatisiert einen und wirklich, es ist nicht nur unsere Aufgabe, Lösungen zu finden. Also es ist bekannt, dass dieser Rassismus existiert und stattfindet, die Diskriminierung. Und das ist halt nicht nur in Hannover oder in den USA, sondern weltweit gegen schwarze Menschen.
Ja.
Und also ich bin ganz erstaunt gewesen. Gestern Abend habe ich gelesen von 2 Millionen Schwarzen in Irak, die dort jetzt auch wegen George Floyd aufbegehren und fordern von ihrer Regierung als Menschen anerkannt zu werden, weil sie immer noch seit Jahrhunderten als Sklaven behandelt werden und sogar herabgewürdigt als Affen.
Mhm.
Und wenn in Irak, wo ich noch nie von gehört hatte, dass es dort auch schwarze Iraker gibt, die Bewegung schon jetzt hingelangt ist, dann bedeutet das dieser Momentum wirklich sehr viel. Das ist sehr, sehr bemerkenswert für mich. Mhm. Ja. Dass es überall auf der Welt notwendig ist, dass Rassismus eben ausgemerzt wird.
Ja, und ich glaube, dass auch die Art und Weise, was mit George Floyd passiert ist, das war jetzt auch mal so eine Dimension. Also ich habe das Bild vor Augen, die einfach unvorstellbar ist, dass da noch drei weitere Cops einfach da gestanden und die einfach nichts gemacht haben. Das ist ja das Furchtbare einfach. Und ich glaube, jetzt auch nicht. Okay. Genau, einfach nochmal, ja, das Ereignis mit George Floyd, dass diese Cops einfach gar nicht eingeschritten sind, einfach weggeguckt haben. Das hat sie auch zur MittäterInnen gemacht. Das war halt einfach nochmal so ein Punkt, wo man auch sagt, genug ist reicht jetzt einfach. Man kann nicht immer, klar, es ist in der Vergangenheit passiert. Ich kann mich auch erinnern, 1991, als Rodney King von den vier Polizistinnen verprügelt wurde, dieses Bild ist sehr zentral in meinem Kopf. Da war ich 4 Jahre alt und da habe ich auch schon sehr früh dadurch auch gelernt, dass es Rassismus gibt und dass es gefährlich ist, dass das wehtun kann, körperlich wie seelisch. Das war mir halt klar und man hat auch immer wieder Fälle mitbekommen, wie Trayvon Martin und Michael Brown und sonstige Menschen, die ihr Leben verloren haben in Polizeigewahrsam, in Deutschland Uri Jalloh, dass man das leider also schon ein Stück weit, nicht falsch verstehen, also ein bisschen normalisiert hat. Man hat immer noch eine Trauer, aber ach, schon wieder ist eine schwarze Person gestorben. Aber dieses Mal bei George Floyd war es halt einfach, es ist eine Folterung. Also für mich ist das eine Folterung. Ich finde, da müsste auch die UN mit einbezogen worden. Es war einfach Folter. Aufgenommene Folter. Und das war, glaube ich, so ein Punkt. Okay, Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Es kann einfach nicht sein, dass wir immer noch unter solchen Bedingungen leben müssen und dass man uns so behandelt. Und es reicht halt einfach. Und ich glaube, das hat viele Menschen motiviert, da Flagge zu zeigen. Wir haben jetzt auch in der ISD, also Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, auch sehr viel Publicity, sehr viel Spenden, sehr viele Anfragen. Man wird eingeladen in Talkshows, Markus Lanz oder sowas, dass man da auch schon eine Popularität dadurch gewonnen hat. Deutsche Bundespräsident bezeichnet sich ja auch als Antirassisten. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mal sowas lese von einem deutschen Bundespräsidenten. Aber trotz allem, also ich rede jetzt von mir persönlich, trotz allem würde ich all diesen Ruhm, die wir jetzt in Anführungszeichen und die Aufmerksamkeit haben, würde ich glaube ich eintauschen. Und sagen, okay, lieber wäre es mir lieber, dass George Floyd noch am Leben ist, sozusagen. Also, ne, wir sind jetzt alle motiviert, was zu machen, aber wenn man überlegt, aus welchem Hintergrund und man das eintauschen könnte, würde ich das lieber eintauschen wollen.
Ja, ich kann das gut verstehen. Trotzdem, ja. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Und ich denke, schaut uns zu und applaudiert.
Ja.
Ich hoffe, ich habe sehr, sehr viel Hoffnung. Es passiert im Moment sehr viel. Menschen hören jetzt zu. Es gibt tatsächlich sogar die Bank of England, die hat eine Liste herausgegeben von ehemaligen Sklavenhaltern, die jetzt aufgefordert werden, Wiedergutmachung zu zahlen.
Ja.
Erst 2015 haben Steuerzahler in Großbritannien aufgehört, an die ehemaligen Sklavenhalter Gelder zu zahlen, die eigentlich hätten an die versklavten Menschen gehen sollen. Und jetzt erst sind einige bereit, so wie zum Beispiel Lloyds auf London, diese Gelder der schwarzen Community in Großbritannien oder auf den karibischen Inseln zurückzugeben. Das ist für mich ein ja, ein Erfolgserlebnis.
Ja.
Ja, weil seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar, ja. Ja. Genau das gefordert wird und endlich Menschen, Regierung, Firmen bereit sind, darüber nachzudenken.
Ja, und das sind auch so weitere Forderungen, die wir auch haben. Reparation Costs, sagt man ja, ne? Dass man das auch jetzt im afrikanischen Kontinent sozusagen, dass man da auch wieder Wiedergutmachung leistet. Das ist nicht nur eine Form von Entwicklungszusammenarbeit, weil das ja immer noch die sogenannten Industrienationen immer noch reichert. Man könnte jetzt auch mal sich fragen, der Schuldenerlass, das wäre jetzt auch mal ein Thema. Ja, und solche Sachen, auch eine Regelung, dass auch afrikanische Märkte auch Möglichkeit auf dem Weltmarkt haben, ja, dann würde dem Kontinent ja auch tun, beispielsweise, oder an anderen Erdteilen der Erde, die ja auch durch Kolonialismus in die Armut getrieben worden sind, beispielsweise. Das wären ja auch schon mal so Gedankengänge, die wir in der Community ja schon immer da unsere Fantasien schon hatten. Vielleicht ist es jetzt eine Zeit, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Dekade, New Decade, vielleicht tut sich da auch was. Und ich bin da ja auch trotz aller Trauer und irgendwie auch zuversichtlich, weil ich jetzt auch merke, dass es eine neue Protestform und eine neue Bewegungsform, vor allem von jungen Menschen durch Social Media einfach voranschreitet. Also wenn man jetzt auch das Beispiel Fridays for Future sieht, davor gab es ja auch schon, ich glaube es war 2018, 17, ich komme gerade nicht drauf, wo es halt auch wieder eine Schießerei in einer Highschool in Florida gab, wo ein Mitschüler SchülerInnen umgebracht haben, wo sich auch SchülerInnen zusammengetan haben und dann auch mal mit der Waffenlobby irgendwie mal ins Gespräch gekommen sind und da auch eine Bewegung organisiert haben, die auch über Social Media ging. Und das ist halt, glaube ich, so ein Generationenwechsel. Und ich kann mir ja vorstellen, weil ja auch Black Lives Matter jetzt auch in Hannover und in anderen Städten vor allem von jungen schwarzen Menschen vorangetrieben wird, dass es da einen Wechsel gibt und dass es auch einfach so, dass die Leute so selbstbewusst sind und sagen, es reicht, wir machen das nicht mehr mit. Und ich finde, das freut mich dann auch, weil ich ja auch schon lange politische Bildungsarbeit mache und auch schon länger in der ISD aktiv bin und mich auch immer mit Widerstand und schwarzer Geschichte auseinandergesetzt habe, mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind, die auch viel, viel jünger sind als wir, dass man sieht, okay, das ist so das Ergebnis von langer Arbeit, die wir auch gemacht haben. Jetzt können wir nochmal zusammen den Weg gehen, alt, jung, wie auch immer, trans, cis, hetero, dass wir halt alle zusammen den Weg gehen.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass die Black Lives Matter Bewegung Hannover und ISD Hannover weitere Veranstaltungen in Hannover planen und organisieren?
Ja, da müssten wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen, ja. Also es sind ja auch noch weitere Gruppierungen hier in Hannover, wo man natürlich zusammenkommen könnte und Veranstaltungen organisieren könnte. Ich wäre da auch offen dafür, da müssten wir noch mal in Kontakt treten, weil ich finde, man muss das auch nicht immer alles alleine stemmen. Man kann ja auch immer Kräfte verteilen. Ja, und ich glaube, wir als People of Color oder schwarze Menschen machen da auch immer viel. Ja, also wir leisten unglaublich viel. Wir arbeiten ja in allen möglichen Bereichen. Erziehen Kinder oder pflegen Angehörige, zahlen unsere Miete, zahlen unsere Rechnung, versuchen uns zu integrieren, was auch immer das heißen mag. Und dann hat man noch diesen ganzen Rassismus-Quark noch an der Backe. Und dann stemmt man ja noch eine Demo und muss sich dann noch den Fragen von Journalisten auseinandersetzen, wird auch retraumatisiert. Das ist ganz schön viel. Und ich finde, da müssen wir recht auf uns aufpassen und das dann auch verteilen. Aber ich finde, da können auch unsere weiße MitbürgerInnen, die da auch da sehr privilegiert sind, weil die können sich halt aussuchen, ob sie sich mit Rassismus auseinandersetzen oder nicht. Ja, das ist ja der Luxus, das haben wir leider nicht. dass ich mir dann auch von weißen MitbürgerInnen da auch Hilfe wünsche in Form von Ressourcen oder einfach Macht teilen. Ja? Also ich erwarte jetzt nicht, dass sie für uns die Demo organisieren, aber einfach Macht teilen, Ressourcen irgendwie vorantreiben. Ne? Also weiß ich, das heißt Technik, technischer Support als OrdnerInnen oder irgendwie, dass man das auch nicht alleine stemmen muss. Und was ich mir auch sehr wünsche, auch dass weiße Menschen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen und auch rassismuskritisches Denken haben, auch vielleicht ihre weiße Peer Group auch vielleicht mal schult. Und nicht, dass wir das dann immer noch mal machen müssen. Ja? Das wäre ja auch mal an der Zeit.
Super, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben so ziemlich die Themen beleuchtet und angesprochen, die im Moment sehr aktuell sind. Und ich komme sicherlich wieder auf euch zu und auf dich insbesondere, Winnie. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, Esmeralda. Vielen Dank.